Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk. Spitzenleistung im Business. Heute mit einem Interviewgast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, dem Virgil Schmidt.
Und Tarek Abulela.
Hey Virgil, herzlich willkommen im Ludoki Talk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Ja. Und der Virgil, den kenne ich schon ganz lange, weil Virgil ist einer der ganz frühen Lizenznehmer von Ludoki. Angefangen hast du, meine ich, mit Ludoki Sales und wir haben zusammen mal in einer Leadership-Ausbildung gesessen. Und kannst du dich erinnern, Virgil?
Ja, absolut. Genau, das ist schon eine Zeit lang her, ja.
Ja, da haben wir beide, weil wir als Trainer, wir gehen natürlich selber auch in Ausbildung und Weiterbildung, da haben wir beide in der Ausbildung Blut und Wasser geschwitzt, glaube ich.
Genau, ja, Spaß.
Ja, hat auch Spaß gemacht und der Virgil ist jemand, der hat mich mal total überrascht, weil der hat unter so eine E-Mail drunter geschrieben, mit fischigen Grüßen. Und dachte ich so, mit fischigen Grüßen? Sein Ernst? Und dachte ich, okay, kann man mal machen? Weiß ja nicht. Und ganz witzig, im Nachhinein habe ich erfahren, das ergibt total viel Sinn, dass er diesen Gruß gemacht hat, weil Virgil, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, dass die Leute wissen, warum schreibst du sowas unter eine Mail und was treibst du sonst so?
Ja, ich bin Business Coach, Speaker und Vortragsredner und habe so die Philosophie, Fischphilosophie, als meine Leitlinie gemacht und werde Fisch im Markt umsetzen.
Mhm. Und wenn du sagst, die Fischphilosophie, ich meine, ich kenne das Buch, ich habe das mal gelesen. Und da geht es, glaube ich, um diesen Pike Place, diesen Fischmarkt in Seattle. Und die auf eine ganz besondere Art und Weise arbeiten. Magst du mal kurz erzählen, was macht das aus? Was ist die Fischphilosophie, wenn du es mal so runterdampfst?
Ja, ganz speziell an dem Markt ist, dass Fisch gegenseitig sich zuwerfen und somit Energie erzeugen und Freude und Spaß im Raum stellen.
Mhm. Kann man also so als Fazit sagen, die haben einfach total viel Freude an ihrer Arbeit und inspirieren damit die Besucher dieses Markts, kann man das so sagen?
Absolut, genau, das ist der Punkt. Fischphilosophie besteht grundsätzlich aus vier verschiedenen Bestandteilen. Und ein Bestandteil ist Spielen, Spaß haben.
Mhm. Also Spielen und Spaß, also die machen quasi aus ihrer Arbeit ein Spiel, habe ich das richtig verstanden?
Genau, sie machen wirklich ein Spiel und zelebrieren so Freude und Spaß und dann Interaktion mit den Zuschauern, mit den Teilnehmern betreiben. Das heißt, viele Leute kommen runter und holen sich Energie an dem Fischmarkt.
Das heißt also, so Freude an der Tätigkeit ist sozusagen ansteckend.
Freude ist ansteckend, genau, das ist der zweite Punkt, Freude bereiten. Also sie wollen ihren Kunden eine Freude bereiten und ein Tischverkäufer sagt auch, wenn wir heute nichts kaufen, verkaufen wir morgen. Das Ziel ist, der Kunde soll mit einer Freude vom Fischmarkt gehen und soll Spaß haben
dabei. Was ist dann so der dritte, wenn du sagst, es sind vier?
Der dritte Punkt ist so das Präsentsein, so ganz achtsam sein, Fokus halten, zulassen, den Kunden, den Gast ernst nehmen. Und der vierte Punkt ist die Einstellung, die eigene Einstellung wählen. Man kann sich vorstellen, Fischmarkt, kalt, nass und die eigene Einstellung zum Thema Fisch ist ganz zentral.
Ja, wenn man Fische nicht mag, ist Fischmarkt, glaube ich, eher schlecht.
Ja, gut, das, wenn man sich mit dem Fisch nicht identifizieren kann, wird es schwierig sein, das stimmt.
Ja. Also du kannst das habe ich gemerkt, weil sonst würdest du keine fischigen Grüße durch die Gegend schicken.
Genau, da habe ich natürlich so ein Markenzeichen gesetzt, dass ich irgendwo etwas, was das Thema Fisch behaltet, immer irgendwo integrieren tue. Ja, das hat schon für einige Unsicherheiten gesorgt.
Ja. Und du hast mir, ich habe was ganz Tolles, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, du hast ja auch so ein Kartenspiel, das Fischkartenspiel.
Ja.
Und da werden ja, glaube ich, so Charaktereigenschaften beschrieben. Und da hast du mir mal für mein Team, was ich damals im Verlag geleitet habe, den Tipp gegeben, mach doch so ein Spiel mit denen.
Genau.
Und da habe ich, glaube ich, das waren diese Karten, und da durfte jeder, korrigier mich, wenn ich es nicht mehr richtig zusammenkriege, da durfte jeder eine Karte, man hat eine Karte gezogen und dann durfte man der Person diese Karte geben mit der Charaktereigenschaft, wo man sagt, das schreibe ich dir am meisten hier im Raum zu von allen.
Genau, das ist ein Spiel, das besteht aus 80 Karten, also alle Stärken, die grundsätzlich da sind. Und man spielt das Spiel zwischen 3 und 5 Personen und tut so die Wertschätzung ausdrücken, wenn ich am anderen erlebe, welche Stärke, dass ich wahrnehme und tut dann da die Stärke so auf eine wertschätzende Art und Weise beschreiben und gibt sehr viel Energie und löst wirklich Motivation aus.
Ja, und was ich ganz spannend fand, ist ja so das Thema Fremd- und Selbstbild. Man hat ja so eine Meinung über sich oder vielleicht auch einen Wunsch, wie man wirken möchte. Und was ich total krass fand, mir hat jemand eine Karte gegeben, da stand drauf Geduld, also dass ich sehr geduldig sei. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, ein bisschen besser kennt, weiß, dass Geduld, glaube ich, das ist die kleinste Stärke, die ich überhaupt besitze. Also Geduld, Katastrophe. Das war aber witzig, wie manche anderen das sehen. Also Geduld würde ich mir auf gar keinen Fall irgendwo hinschreiben.
Ich glaube, das ist genau der Punkt von dem Spiel. Man kommt zum Teil Zuschreibungen an für Schlusszeichen über, wo man selber an sich vielleicht gar nicht sieht. Aber wenn man jemanden mal in einer Situation erlebt hat und in der Person das kann spiegeln, ist das ganz eine tolle Achtsamkeit und gibt einem anderen das Gefühl, doch, die Stärke, die habe ich doch auch in mir.
Ja, okay. Jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet auf diesen Podcast, lieber Virgil. Und ich habe auf deiner Homepage gelesen, ja, dass du ja auch 30 Jahre Führungserfahrung hast. 30 Jahre Führungserfahrung ist schon ein Wort. Erzähl doch mal, was hast du da alles schon erlebt? Wo hast du überall schon geführt? In welchen Branchen warst du da unterwegs?
Ja, der Schwerpunkt ist sicher in der Versicherungsbranche gewesen. Also ich habe angefangen als Außendienstmitarbeiter in der Versicherung, bin dann Schulungsleiter gewesen und habe dann nachher den Verkauf von einer kleinen Agentur geleitet. Und so bin ich immer weitergekommen, bis ich habe dürfen eine Generalagentur leiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich neue Außendienstmitarbeiter dürfen einführen in Verkauf. Ja, das hat Schulungsleiter oder Verkaufstrainer, kann man dem sagen, kann neue Außendienstmitarbeiter im Verkauf eingeführt.
Cool. Okay. Gab es noch weitere Stationen?
Ja, selbstverständlich. Ich hatte nach dieser Funktion bin ich Marketingleiter gewesen von einer grösseren Versicherungsgesellschaft. Die gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr, aber das ist nicht wegen mir.
Hätte ich jetzt auch dir nicht zugeschrieben, wäre schon so
ja, wichtig. Nein, das ist übernommen worden. Dort habe ich Geschäftsstellenleiter sind mir unterstellt gewesen. Also die haben wieder eine Geschäftsstelle, respektive eine Generalagentur geführt. Mhm. Den habe ich ganz etwas Verrücktes gehabt, einen Tankstellen-Shop.
Okay. Das ist. Das wusste ich bis heute noch gar nicht. Tankstellen-Shop, spannend.
Ah ja. Nee? Ja, dort habe ich wirklich die Fischphilosophie wirklich 1:1 in dem Sinn umgesetzt. Mhm. Und als ich den Tankstellen-Shop übernommen habe, haben wir zwischen 600 und 900 Kunden pro Tag. Nach 5 Jahren habe ich den Tankstellen-Shop wieder verkauft und habe zwischen 1600 und 1900 Kunden gehabt. Also wir haben die Kundenfrequenz fast verdreifacht und den Umsatz mehr als verdoppelt. Und wir haben wirklich die 4 Prinzipien 1:1 dort umgesetzt.
Mhm. Okay, bevor ich da tiefer rein, da hast du mich jetzt natürlich voll gekriegt, weißt du, da gehe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer mit dir rein, Virgil. Gab es denn noch weitere Stationen?
Weitere Stationen, ja, also das hat vielleicht auch mit dem Tankstellen-Shop zu tun, weil der Tankstellen-Shop, die Öffnungszeiten sind irgendwo mal illegal eigentlich gewesen. Die sind am Abend länger offen gewesen, sind am Wochenende offen gewesen. Und Gewerkschaften wollen die Tankstellen-Shop zumachen. Und in der Not sind Presse und das Fernsehen ist zu mir gekommen und hat solche Prozesse gestört. Und ich habe dann den Vorsitz übernommen von den Tankstellen-Shop-Betreiber. Und wir haben dann ein neues Ladenöffnungsgesetz zusammen mit der Regierung St. Gallen umgesetzt. Und da sieht es heute eigentlich noch schweizweit maßgebend für alle Tankstellen-Shop-Betriebe von der ganzen Schweiz.
Oh, wow. Mensch, ich lerne dich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, Virgil. Das ist ja toll. Und welche Stationen gab es dann noch vor? Weil irgendwann hast du ja gesagt, okay, und jetzt gehe ich komplett in die Selbstständigkeit rein. Gab es da noch ein paar weitere Etappen auf dem Weg?
Ja, ich habe eine Generalagentur habe ich noch geführt in Zürich, habe mich dort auch nicht ganz so wohl gefühlt und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz gekommen, respektive in die Ostschweiz und habe dann nachher eben den Tankstellen-Shop übernommen und habe den geführt, ja.
Jetzt, was ja gerade spannend ist, meine, wir machen dieses Interview, wir haben gerade eine, ich sag mal, anspruchsvolle Zeit. Ja, wir machen dieses Interview jetzt gerade hier im April, April 2020. Wir haben gerade eine Pandemie, Corona. Und ich glaube, der Einzelhandel hat schwer gelitten. Und jetzt, wenn wir diese Pandemie hoffentlich bald so im Griff haben, dass wir wieder ein bisschen mehr Normalität haben werden. Ich glaube, dann kommt es ja auch darauf an, dass wir präsent sind. Und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, die Kunden wieder schnell zu begeistern. Und ich glaube, aus deiner Erfahrung mit diesem Tankstellenjob, also wenn ich höre, dreifache Kundenfrequenz, Verdopplung vom Umsatz, da gibt es ja sicherlich so ein paar ganz praktische Learnings. Was du gemerkt hast an diesen vier Prinzipien von dieser Fischphilosophie, was hast denn du da konkret umgesetzt? Also was könnte ich jetzt als Ladenbesitzer, als Einzelhändler, was könnte ich da von dir lernen und mir abgucken?
Ja, was wir gemacht haben, ist einfach die vier Prinzipien auseinandergenommen und haben lauter Aktionsfelder gesucht. Also zum Beispiel das Thema Freude bereiten oder wie man kann Kunden begeistern. Das ist gleich gewesen. Da erzähle ich oft mein Bierbeispiel. Und das Bierbeispiel ist ganz einfach. Der Kunde kommt oder ist gekommen und hat ein Zehpack Bier gekauft und hat den Zehpack Bier auf die Theke gelegt. Und da hat die Verkäuferin zwingend eine Frage müssen stellen.
Okay, ich bin gespannt. Welche Frage war das?
Die Frage ist natürlich oft, wenn ich da in den Raum stelle, dann kommt ja das Alter natürlich, selbstverständlich haben wir die Frage auch gestellt, aber die Frage ist noch viel einfacher gewesen. Die Frage, die wir gestellt haben, ist, hätten Sie das Bier gern gekühlt gehabt? Und A, erwartet der Kunde die Frage wahrscheinlich in den wenigsten Fällen und B, sie macht Freude. Also einerseits überraschen wir den Kunden mit dem, und machen dem Kunden zusätzlich eine Freude. Und strahlen im Gesicht vom Kunden, weil meistens hätte er das Bier trinken. Und warmes Bier trinken ist ja nicht ganz so toll. Und von dort gesehen hat das Freude gemacht. Das war also eine von vielen Massnahmen gewesen. Den haben wir sicher auch konsequent.
Da habe ich noch eine Frage, eine Nachfrage. Hattet ihr dann quasi gekühltes Bier parat für den?
Genau, das ist die einzige Sache, die wir einfach müssen machen müssen. Dass man immer genügend kühles Bier haben im Kühlschrank. Und wir sind ja dort gewesen, wo es Open Air geht, in die Stadt eben. Links hat es einen Bierstand gehabt, rechts hat es einen Bierstand gehabt, rechts sind wir gewesen. Und wir haben wahrscheinlich fünfmal so viel Bier verkauft wie auf der anderen Seite, obwohl der Besucherstrom eigentlich dort drüben ist. Aber wir haben das Bier in Kühltaschen in dem Sinn abgefüllt und haben den Kunden die Kühltaschen mitgegeben. Es war übrigens eine lustige Sache gewesen, wie ich auf die Kühltasche gekommen bin, respektive als Ergebnis dann schlussendlich gewesen ist.
Ja, das ist auch noch spannend, müssen wir auch noch anhören. Okay, also gekühltes Bier, jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele Zuschriften kriegen von Leuten, die sagen, wo gibt's denn diese Tankstelle? Wo kriege ich dann ein ganzes 10er-Pack gekühltes Bier? Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Was habt ihr noch gemacht? Spannend.
Ich glaube, das hat sehr viel auch mit Situationskomik in dem Sinn zu. Mein Ziel ist einfach gewesen, dass der Kunde, und das sind ja irgendwo 1500 Kunden pro Tag gewesen, möglichst mit einem Lachen, mit einer Freude rausgeht. Also das heisst, wenn zum Beispiel jemand das Los gekauft hat oder Lotto gespielt hat, dann haben wir ihm, das hat mir zwar etwas gekostet, hat mir 3-4 Rappen gekostet, dann haben wir ihm ein Glückskäferchen gegeben und haben gesagt, wir wünschen dir viel Glück. Und so ist eine Kommunikation entstanden, eine kleine Freude entstanden und der Kunde hat gesagt, oh ja, Glück kann ich brauchen. Und dann haben gesagt, ja, dann gebe ich Ihnen 2 oder 3 Glückskäferchen. Und das ist auch wieder so etwas Kleines gewesen. Und wir haben den Umsatz, was Lotto und Los anbelangt, mit dieser kleinen Massnahme auch mit einem Schlag fast verdoppelt.
Okay, ja, das ist cool. Ja, und ich glaube, die Leute sind so, die werden so überrascht. Weil das sind sie ja nicht gewohnt. Normal gibt es Los und dann geht er.
Genau. Und ich glaube, das sind so die Punkte. Es geht nicht darum, so große Big Bangs umzusetzen, sondern Kleinigkeiten konsequent umzusetzen. Zum Beispiel haben wir auch, heute ist das ein Standard zum Beispiel, wenn man in einen Tankstellen-Shop kommt, dass man da, wo ein Einkauf geht, einpackt. Wir haben da vor 15 Jahren haben wir das automatisch schon gemacht. Jeder Kunde haben wir gerade schon ein Säckchen fertig eingepackt. A, haben wir mehr Kunden vorbeigebracht, schneller. Und B, ist es ein Nutzen gewesen, der Kunde hat es irgendwo tragen und vor, dass man etwas runtergefallen ist, groß gibt. Das heisst, wir haben ihm immer die Waage selber abpackt und dann nachher die fertige Tasche gerade so übergehen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch gut. A, hat der Kunde es als Service empfunden, dass ihr ihm die Einkaufstasche gepackt habt. Und auf der anderen Seite, wie du es auch richtig sagst, seid ihr natürlich viel geübter und deswegen schneller und habt dann eine höhere Kundenfrequenz realisieren können. Das ist auch smart. Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, das fand ich interessant. Du hast gesagt, es müssen nicht so die Riesendinger sein, die man umsetzt, sondern es geht um die kleinen, machbaren Dinge.
Genau.
Weil ich erlebe das ja oft, dass dann so ein riesen Unternehmensleitbild gebaut wird mit irgendwelchen so Freude bereiten würde dann da drin stehen. Und jetzt wissen alle, sie sollen Freude bereiten. Was ich jetzt sehr schön finde bei dir, du hast es ja sehr gut operationalisiert. Also du hast den Leuten gesagt, wie sie es machen. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Du bist ja auch als Berater unterwegs. Wie ist da deine Erfahrung in den Unternehmen? Wie gut sind denn so Leitbilder oder so Prinzipien operationalisiert?
Ja, da ist schon in den meisten Fällen sind das irgendwelche Floskeln, die nicht gelebt werden. Und ich habe selber, wenn ich neue Mitarbeiter hatte, also auf der einen Seite, vor er angefangen hat, hat er mein Buch, also das Buch Fisch müssen lesen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich die Einführung immer persönlich gemacht. Also die Einführung für mich war Chefsache gewesen, dass ich da selber vorgelebt habe, dass der Mitarbeiter gespürt hat, um was geht's da? Was ist die Philosophie? Und habe eins zu eins in dem Sinn auch übergebracht. Und ich glaube, Vorbild sein heisst eben auch Vorleben. Und wenn ich das vorlebe, wirklich glaubwürdig. Und wenn ich etwas am Mitarbeiter vom Mitarbeiter fordere, wo ich selber nicht bereit bin zu machen, ist die Chance natürlich klein, dass er da umsetzt.
Es geht also auch darum, und das ist ja vielleicht auch so die Empfehlung nach draußen, glaubhaftes Vorbild sein.
Ja, ganz, ganz zentral. Vorbild sein ist für mich ganz ein zentraler Faktor.
Okay, ja, du hast ja recht. Also Weinpredigen und Wasser ausschenken ist ja auch ein bisschen schwierig. Also wenn man den Mitarbeitern sagt, du musst deinen Kunden Freude bereiten und sie erleben ihren Chef einfach immer nur, wenn er die Kunden quasi mehr oder weniger anschnauzt, dann wäre das jetzt nicht das, was du meinst.
Ja, absolut. Und wenn wir gerade zum Thema Spiele sind, vielleicht nochmal ein Beispiel zum Thema Begeisterung, die wir gemacht haben. Wenn ein Kunde kam, ich habe ein ganz grosses Weinsort im Inkador, das man im Tankstellen schon, ich glaube, 100 verschiedene Sorten hatte. Und wenn ein Kunde kam, zum Beispiel, und hat gesagt, der Wein hat Korken, dann bin ich mit hinten an die Wein, ins Wein gestellt und habe gesagt, suchen Sie Fläschchen aus. Und da hast du immer geraten, wie viel das ein teurer Wein genommen hat. Obwohl ich gesagt habe, suche eine Fläschchen aus, die dir passt.
Also ich glaube ja, dass die Leute dann so beeindruckt sind, dass du ohne Diskussion ihnen das angeboten hast, dass sie sich nicht getraut haben, den teuersten Wein zu nehmen.
Genau, das ist genau der Punkt. Und die meisten sagen, probieren Sie doch den. Der kostet 2, 3, 4 Franken mehr. Probieren Sie ihn, aber geben Sie mal in den Feedback. Und du hast können drauf gehen. Nach einer Woche hast du Besuch gehabt. Der Kunde ist gekommen und sagt, super Wein gewesen. Ich muss noch mal 6 Flaschen haben.
Ja, ich meine, ich erlebe das ja jetzt gerade, die dich jetzt nur hören im Podcast, ja, wenn ich dich sehe, wenn du das erzählst, wie deine Augen leuchten und wie du das machst und wenn du das in der Energie dem Kunden gesagt hast, ich meine, das hat ja auch was, das ist das so, was wir vorher gesagt haben, Freude, die ansteckend ist, dass du eben nicht das einfach nur machst, weil es dein Job ist, sondern dass die Leute merken, der meint es ernst mit mir und dann kommen die, glaube ich, auch gerne wieder.
Ja. Genau, das soll das Ziel sein, dass der Kunde möglichst immer wieder kommt und einkauft und Kundenbindung in dem Sinn oder die Loyalität, wie man dem würde sagen, kann gestärkt werden. Und das ist der Punkt. Man nützt nichts, wenn ein Kunde einmal kommt, der sollte immer wieder kommen und Freude haben und vor allem die Freude nach Hause tragen und nach Möglichkeit so gerne noch weiterempfehlen.
Ich glaube, eine Frage, die jetzt viele, die das hören, sich stellen, ist, wie schaffe ich das denn, dass meine Mitarbeiter nachhaltig das genauso umsetzen? Weil, dass du das als Unternehmer machst, ja, klar. Wie hast du es geschafft, dass dein Team, auch wenn du mal nicht da warst, das nachhaltig umgesetzt hat?
Also, ich habe verschiedene Maßnahmen da natürlich integriert. Also, eine Maßnahme ist natürlich, dass ich regelmäßig eben mit offenen Augen durchs Geschäft durchgelaufen bin. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel das Telefon, das war für mich so eine Macke gewesen, wenn ich auswärts gewesen bin, weil das Ziel ist bei uns gewesen, nach dem spätestens dritten Mal Leuten muss das Telefon abgenommen werden. Und da habe ich natürlich oft das überprüft mit unterdrückter Nummer natürlich, dass nicht festgestellt werden, dass ich da bin und habe angeläutet und das hätte nachher sensationell geklappt und wir haben die besten Auswertungen gehabt, was das anbelangt, in der ganzen Schweiz dort. Weil ich einfach darauf geachtet und das auch kontrolliert hat und natürlich auch motiviert hat, wenn das natürlich funktioniert hat. Dann hat er gesagt, hey, super, cool, ich finde das gut. Trotzdem, wo wir momentan viel zu tun haben, es hat geklappt und das ist doch super. Also immer auch auf der einen Seite Feedback geben, wenn etwas gut läuft, wenn etwas schlecht geht, nicht jetzt irgendwo die Schuldig groß suchen, sondern aufzeigen, wie könnte man das in der Zukunft vielleicht einfacher oder besser machen, damit der Mitarbeiter mehr Freude hat und der Kunde. Also Kundenorientierung heisst für mich immer auch zu einem grossen Teil Mitarbeiterorientierung. Und so wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, gehen sie letztendlich auch mit ihren Kunden um. Also von dort gesehen, sehr eine wertschätzende Führung ist für mich immer wichtig gewesen. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, dass ich meine Mitarbeiter vielleicht eben auch als Kunden anschauen und dementsprechend gleich behandelt werden.
Mhm. Also, weil der eine oder andere, der es hört, denkt vielleicht, boah, der hat die voll kontrolliert. Ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Ich hätte jetzt als Mitarbeiter gedacht, ja cool, mein Chef, der meint es ernst, also dem ist es wirklich wichtig. Und darum nimmt er sich auch an seinem freien Tag Zeit und ruft mal an, der arme Kerl. Das heißt, die Bedeutung ist, glaube ich, klar geworden. Ich glaube, es gibt ja auch viele Chefs, die delegieren es einfach und sagen, was wichtig ist. Ja. Und dann fragt niemand mehr.
Ja.
Und wenn es niemand interessiert und man nicht daran gemessen wird, dann ist ja auch wieder schwierig.
Ja, und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Kontrolle zum jemandem Eis aufs Dach gehen oder eben Kontrolle als Ansatz nehmen zum Loben. Und ich habe immer da im Vordergrund gestellt, um zu sagen, okay, ich möchte ja auch schauen. Und Tatsache ist ja, dass der Mitarbeiter in über 90% macht dann immer seinen Job gut und richtig. Und vielleicht in 5 oder 10% gibt es einen Mangel. Und man macht, man spricht immer den Mangel an, statt da im Prinzip im Vordergrund stellen, wo gut läuft. Und ich glaube, da ist es ein bisschen für mich immer ein Anlass gewesen. Ich habe eine Situation erlebt von einem Mitarbeiter, den ich in eine neue Organisation geführt habe, wo ich ihm gedankt habe für das grosse Engagement, dass er mir das so schnell gerichtet hat. Und sagt, was, danke? Das ist ja selbstverständlich, aber danke vielmals für das Kompliment. Also, es wird angenommen. Ich glaube, so kleine Wertschätzungen, das macht es aus, wenn du willst, Mitarbeiter 100% hinter dir stehen. Muss es eben auch dementsprechend behandeln.
Ja, das finde ich auch schön und das passt ja auch in den Punkt rein, den du vorher gesagt hast, nämlich auch präsent sein. Also wenn der Chef nie präsent ist oder auch nie glaubhaft das Vorbild, dann ist ja auch wieder schwierig für den Mitarbeiter, an was orientiere ich mich denn? Also welche Werte, wenn mein Chef die Werte vorlebt, dann sehe ich sie ja, dann kann ich sie auch viel leichter nachleben.
Ja, und auch da sind zu mir immer kleine Punkte. Wie viele Chefs wissen den Geburtstag von den Mitarbeitern? Und schreibt ein persönliches Kärtchen, wo ja letztendlich nicht so grossen Aufwand ist. Und da kann man ja vorbereiten. Und, aber es kommt an, es macht Freude. Und vielleicht kann ich das sogar noch mit einem kleinen Geschenk begleiten. Dann hat es nochmal eine größere Aufmerksamkeit.
Absolut, absolut. Okay, also ich sehe, ihr habt viel davon umgesetzt. So ein bisschen dieses Spielerische, das Freude machen, dieses Präsentsein und... Was noch spannend ist, jetzt denkt sich vielleicht der andere, ja, wo kriege ich denn diese Mitarbeiter her? Wie hast denn du das im Vorstellungsgespräch gemacht, dass du feststellst, ist der denn von der Einstellung und Haltung so unterwegs, dass es nachher auch zu dem passt, was du dir wünschst, wie man nachher deiner Kundschaft begegnet?
Ja, das ist natürlich ganz ein zentraler Punkt, wenn ich will, Mitarbeiter, die so eine Philosophie übernehmen wie ich, das wird, dann würde ich natürlich im Einstellungsgespräch da natürlich schon überprüfen oder kontrollieren. Dementsprechend, wie ist er auch offen für eben spielerische Elemente? Wie ist er offen zum Thema Kundenorientierung? Das sind alles Punkte gewesen, wo eben schon ganz am Anfang eine zentrale Rolle spielen. Und die haben ein grosses Casino gehabt in der Schweiz, wo dann die Philosophie auch umgesetzt haben. Und die haben da in der Personal Leitlinie, haben die das auch wirklich festgehalten, strukturiert, was möchten wir für Mitarbeiter haben und dementsprechend da bereits schon in der Ausschreibung vom Inserat darauf hingewiesen haben.
Okay. Ja, Mensch, spannend. Lustig, das mit den Tankshops, das wusste ich gar nicht, Virgil. Das ist jetzt, danke für diese Überraschung und die Inspiration, das nehme ich mir mit.
Okay.
Jetzt, ich schätze natürlich deine Bescheidenheit, aber ich glaube, ich verrate es jetzt einfach mal. Neben dem, dass du Speaker, Trainer und Business Coach bist, bist du ja auch Buchautor. Und du hast ein Buch geschrieben, über dessen Titel ich mich natürlich ganz besonders gefreut habe, Spielen verkaufen.
Ja, das Buch habe ich vor rund 6 Jahren geschrieben. Ist noch lustig gewesen, wie es zu dem Buch gekommen ist. Mir hat eines Tages mal ein Trainer angerufen und hat gesagt, sie wollen ein Buch rausgeben, die besten Ideen für ein erfolgreiches Verkaufen. Und ich habe da mich mit der Fischphilosophie positioniert und ich soll doch etwas dazu schreiben. Und habe dann das Buch oder den Bericht, Artikel dazu geschrieben. Und nachher habe ich es fühlt sich doch, ich würde einen Schritt weiter gehen, ich würde ein eigenes Buch schreiben. Und da habe ich dann mit dem Buch Spielen und Verkaufen so umgesetzt.
Okay, das werden wir nachher auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, dass man auch dieses Buch finden und bestellen kann. Und das Fischbuch, das müssen wir auch unbedingt verlinken, habe ich gemerkt, weil da sonst kommen die Fragen auf jeden
Absolut.
Fall.
Ja.
Ich meine, darum ist es ja auch folgerichtig, dass wir zusammenarbeiten, spielen, verkaufen und spielend erfolgreich als unser Markenkern. Das matcht ja sehr gut. Also das ging ja gar nicht anders, Virgil, dass wir zueinander
Ja, ja.
finden. Das ist gut. Was würdest du denn sagen, jetzt die ein bisschen schwierige Situation für den ganzen Einzelhandel und so weiter? Was kann man denn da aus der Fischphilosophie für sich mitnehmen und lernen, dann, wenn es jetzt wieder ein bisschen losgeht? Was wären so deine Tipps da jetzt?
Also Tipps sind eigentlich, also primär sicher mal die Einstellung. Die Einstellung und Haltungs-Mindset. Das ist entscheidend. Also in der Fischphilosophie heisst das, die eigene Einstellung wählen. Und wir können bewusst eine Wahl treffen. Jetzt kann ich sagen, wir haben irgendwo ein schwieriges Umfeld, rückkaufen wollen. Oder ich kann sagen, doch, ich will dem Kunden echt etwas geben. Und wir schaffen da, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen. Und dann funktioniert das. Also die Einstellung als ganz wichtiger Punkt. Dann sicher der zweite Punkt eben auch das Thema Freiheit. Das Ziel ist ja, ich will dem Kunden Freiheit. Und ich glaube, im Zeitalter vom Online-Shop muss der Laden vielleicht neu entdeckt, entwickelt werden. Wie kann ich den Kunden wirklich so begeistern, so frei machen, dass er immer und immer wieder kommt?
Danke, dass du das sagst, Virgil, weil das höre ich ja immer. Man kann ja immer leicht jammern und sagen, das Online-Business macht mir alles kaputt. Und ich denke, in manchen Ladengeschäften, wenn ich da reinlaufe und ich zum Beispiel, ich hatte so ein Erlebnis, das macht mich immer ganz fertig, sowas. Ich war ein bisschen schusselig vor einem Kundentermin und hatte mir mein Hemd versaut. Und dachte, ah, in das Geschäft gehe ich rein, da kaufe ich mir geschwind eins. So ein weißes Hemd ist ja schnell gekauft. Und dann standen da drei Verkäuferinnen zusammen. Ich sprach die an und sage, ja, entschuldigen Sie, ich suche ein Hemd, Hemdgröße sowieso. Wo finde ich denn hier Hemden? Und dann zeigten die so nach hinten und sagten, da hinten, und haben sich weiter unterhalten. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ich bin da tatsächlich gegangen. Ich habe dann mit dem Fleck gelebt. Und wer mich kennt, weiß, das fällt mir nicht so leicht, weil ich gedacht habe, hier kaufe ich nichts. Weil ganz ehrlich, dann kaufe ich doch lieber im Online-Shop, vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wenn ich eh keinen Service kriege. Also der Service muss schon der USP sein, wenn ich schon in ein Ladengeschäft reingehe. Aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Also auch ein Beispiel kann ich apropos Hemd genau gleich machen. Ich habe eine Hose gekauft und ein schönes Hemd dazu und hat der Käufer gesagt, ja, das passt so super. Wollen Sie das gerade anlassen? Selbstverständlich würden wir es gerne bügeln, wenn Sie das wollen. Also Sie sind eingerichtet von dort aus, so Kleinigkeiten, gerüstet, wenn ein Kunde eben etwas gerade will anlegen, dann tun Sie da gerade eins zu eins machen. Und das sind doch so die Kleinigkeiten, wo einem dann eben wirklich überzeugen und sagt, in den Ladegang einfach wieder.
Ja, genau. Weil ich glaube, das ist eben auch die Einstellung. Wenn man sagt, es geht nur noch um den Preis und man kann online alles bestellen. Ja klar, wenn der Preis das einzige Argument ist. Weil ich glaube, jeder Mensch hat ja so eine biochemische Balkenwaage, wo er entscheidet, was gebe ich aus und was kriege ich dafür. Aber wenn ich nichts Besonderes kriege in dem Laden, dann würde ich mich auch fragen, warum gehe ich da hin? Aber wenn die mir das anbieten und sagen, hey, möchten Sie es gerade anlassen? Das sieht super aus. Ich bügele es Ihnen kurz mal auf. Das ist ja ein grandioser Service. Da würde ich auch sagen, wow, da gehe ich öfters hin.
Absolut. Wenn Produkte austauschbar sind, der Service, alles andere als begeistert, entscheidet immer der Preis. Und der Preis spielt keine Rolle, wenn der Service in dem Sinne da ist. Also bin ich überzeugt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Preis sogar 10, 15%, der darf nicht 40% teurer sein. Aber dann spielt der Preis überhaupt keine Rolle. Dann zählt wirklich Beziehung und eben die kleinen Serviceleistungen, wo ich eben auch mal transparent sichtbar mache und dem Kunden auch das eben anbieten muss.
Ja, also auch bewusst A anbieten und B auch zeigen und es auch ein bisschen so als besonderes Verkaufen, glaube ich, ist eben auch noch wichtig und das eben spielerisch auch rüberbringen. Also auch diesen Spaß und die Freude, die du hast, transportieren. Also dass ich merke, derjenige, der mir das verkauft, hat selber Freude an schönen Textilien und dem macht es Spaß. Und berät mich auch zu meinem Besten. Das hat mich mal sehr beeindruckt im Einzelhandel, dass mir jemand, ich hatte mir einen Sakko angezogen, das habe ich in deren Prospekt, die haben ein sehr schönes Prospekt, habe ich bekommen und dachte ich, boah, der Typ, der hat ja auch ungefähr meine Haarfarbe, das kaufe ich mir. Und ich kann dir sagen, das war ein sündhaft teures Sakko. Und ich bin da hingegangen, habe das angelegt und dachte, yes, ich fand's super.
Ja,
dann kam der, dann kam der Inhaber, hat gesagt, ziehen Sie es bitte aus, das steht Ihnen ja gar nicht.
Oh.
Da war ich im ersten Moment so ein bisschen, okay, aber hallo? Und dann hat er mir eins gegeben, das hat noch nicht mal die Hälfte gekostet und sah tatsächlich viel besser aus.
Okay.
Da hatte ich auch gleich, ich hatte das dann am nächsten Tag an und habe auch gleich ein Kompliment gekriegt zu dem tollen Sakko. Ja. Da dachte ich, cool, der hat auf Umsatz verzichtet, zu meinem Besten. Und da bin ich immer wieder hingegangen. Und ich glaube, das ist wichtig, so nicht einfach den Kundenwunsch erledigen, so der hat einen Sakko an, es sitzt einigermaßen, ich erledige den Kunden, lass den so rausspazieren, sondern ich möchte den so begeistern. Ich glaube, das ist das, was du ja auch mit Fischphilosophie meinst, dass er auch wiederkommt.
Genau, also da ist genau der springende Punkt. Und ich habe auch Kunden gehabt, dort, wo ich im Tankstellenshop zum Beispiel habe ich ein Produkt nicht gehabt, dann habe ich meinen Kollegen angerufen und habe gefragt, hast du das Produkt noch? Und wenn er gesagt hat, ja, selbstverständlich, sage ich, du, ich schicke dir den Kunden gerade vorbei. Man verliert den Kunden eben nicht, man gewinnt den Kunden noch viel mehr, auch wenn ich in erster Linie vielleicht wegschicke. Ich glaube, ehrlich verkaufen ist ganz zentral und die Zeiten vom Anhauen und Umhauen und Abhauen, die sind definitiv verbiert. Langfristig wird als Kunde gewinnen, muss dem wirklich halt auch wertschätzend und eben so das Thema Präsenz sein, ich muss dem achtsam entgegentreten und dann offen bewahrt mir der Kunde eigentlich alles. Und dann habe ich den Kunden und als wirklich als Freund schlussendlich gewonnen.
Ja, aus Kundenbeziehungen können auch Freundschaften entstehen, das erlebe ich auch und ich merke das jetzt gerade, ich teste ja ganz viele Online-Tools gerade, weil das Thema Webinare geben wird ja immer wichtiger und das ist ganz witzig, wenn man auf so einer Homepage ist, wenn man sich einen Test-Account macht, dann achte ich immer drauf, wie gehen denn die Anbieter damit um. Da muss ich sagen, die amerikanischen Anbieter sind da echt krass unterwegs, da hat man innerhalb von kürzester Zeit gibt es da einen Call oder mich ruft das letztens ein Unternehmen aus Kalifornien an und fragt mich, wie zufrieden ich bin und so weiter. Ich muss erstmal auf Englisch umschalten, ich muss erstmal hinterherkommen, so schnell waren die. Also die sind echt auf Zack, auch mit ihrem Support. Da kriegt man innerhalb von kürzester Zeit Antwort und die versuchen immer so die Extrameile, habe ich festgestellt. Die sagen nicht nur, wenn man den Support fragt, dann fragen die sofort zurück, sagen Sie mal, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Weil die natürlich checken wollen, kann ich zusätzliche Lizenzen verkaufen? Art 1. Und dann sagen, dann kommt noch am Ende so, wussten Sie übrigens, ich habe gehört, Sie geben Workshops, dass wir auch die und die Möglichkeit haben. Da denke ich, krass. Also der technische Support hat auch so im Kopf, jetzt könnte man sagen, die sind sehr sales-driven auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bedeutet ja sales-driven sein auch, im Sinne des Kundendenken, welche zusätzlichen Mehrwert kann ich bieten?
Genau, und das ist ja ganz ein zentraler Punkt zum Thema Zusatzverkauf. Oder? Zusatzverkauf ist ja vor allem eine innere Einstellung. Nicht, dass ich jetzt primär am Kunden mehr Verkauf oder Umsatz machen will, sondern ich möchte mir etwas Gutes tun damit und möchte dann eben auf etwas aufmerksam machen, einen hinweisen, auf vielleicht eben ein Upselling oder was auch immer. Immer, aber da muss natürlich auch wieder trainiert werden, da muss geübt werden, da müssen vielleicht sogar Checklisten erschaffen werden, damit eben die Mitarbeiter auch die Sicherheit bekommen, da dann nachher auch so können umsetzen.
Total cool, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man es nicht macht, den Zusatzverkauf, kann sich der Kunde sogar ärgern. Vielleicht kennst du das ja auch, man kauft irgendwas, freut sich zu Hause, dass man es ausprobieren kann und merkt, keine Batterien mehr drin.
Genau.
Da könnte ich, bei sowas könnte ich ja durchdrehen. Da sage ich, warum spricht mich niemand drauf an, dass man da jetzt noch Batterien kaufen muss? Wahnsinn.
Ja, und wenn man sieht in der Praxis, dass man wirklich den Umsatz bis um 25% kann steigern und da die Kundenzufriedenheit eben auch erhöhen kann, hat man ja eigentlich alles gewonnen. Und vor allem der Kunde gibt ja wieder wie Ping-Pong spielen, der Feedback wieder und hat den Blausch, wenn ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dann gibt er mir auch wieder Freude und die Energie kann ich schon wieder am nächsten Kunden auch wieder entgegenbringen. Und so gibt es eine Dynamik, die dann manchmal sogar über den ganzen Tag hebt und dafür sorgt, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden begeistert sind.
Ja, klar hat der Kunde mehr Spaß, wenn man ihm weiterhilft. Und was ich auch manchmal witzig finde, weil du hast gesagt, die Haltung und Freude bereiten spielt auch eine Rolle. Weil ich merke, das ist ganz witzig, in vielen Tankstellen, wenn ich jetzt gerade tanken gehe, irgendwie haben die geschnallt, es wäre schon gut, wenn der Kunde nicht nur tankt, sondern noch einen Kaffee nimmt. Und da erlebe ich, also die Skala ist so sehr weit, was da passiert. So, darf es noch ein Kaffee sein? Da denke ich so, okay, nein, lieber nicht, bevor sie mich hauen. Das ist ja so, die Art, wie es gefragt wird, spielt ja auch eine große Rolle. Wenn mir jemand sagt, Sie, wir haben da gerade Brezeln im Angebot, darf ich Ihnen die zwei Brezeln einpacken und wollen Sie noch einen Cappuccino dazu? Das ist viel einladender und man fühlt sich viel eher willkommen und kann es ja fast nicht abschlagen, wenn es so nett gefragt wird, als wenn man sagt, sonst noch was? Darf es noch ein Kaffee sein? Wollen Sie was essen? Dann sage ich, nee, Entschuldigung, ich will Sie nicht weiter stören, ich bin auch schon wieder weg.
Ja, das ist die Art und Weise, wo du letztendlich mit dem Kunden in Kontakt treten tust, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Und es ist ja so etwas Einfaches eigentlich. Ja. Wenn ich ihn freundlich behandle, behandelt er mich auch freundlich. Und es ist ja ein Lachen, löst das Lachen aus. Wenn ich mit jemandem grießgrämig gegenübertrete, dann ist die Chance sehr groß, dass es das Bild, man nennt ja das Spiegeln, sich automatisch übernimmt und dementsprechend ja zum Resultat führt.
Ja, oder was ich auch mal, das hat mich wirklich begeistert, aber ich wollte wirklich keinen Kaffee mehr trinken, weil ich war dann eine halbe Stunde im Hotel und dachte, wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, bin ich die halbe Nacht wach. Hat sie mich gefragt, Mensch, wo kommen Sie denn her? Und da habe ich gesagt, ja, da haben Sie aber eine lange Fahrt, sind Sie denn arg müde, müssen Sie noch ein Stück? Ich sage, ja schon, soll ich einen Kaffee rauslassen? Also es war richtig schön gemacht, dieses Verkaufsgespräch und auch so, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, die will mir jetzt über Biegen und Brechen einen Kaffee verkaufen. Und sie hat auch gut reagiert, weil ich habe dann gesagt, nee, also lieber keinen Kaffee mehr, sonst schlafe ich nachher schlecht. Dann sagt sie, ja, in den Hotels ist ja das Trinken immer so teuer, wollen Sie eine Flasche Wasser mitnehmen? Sag ich, das ist eine gute Idee. Und also Wahnsinn, voll die Verkaufsmaschine. Aber ich glaube, die hat es auf so eine natürliche Art gemacht. Das war sehr stark in meinem Sinne gedacht und das hat mir gefallen.
Ja, da ist das Problem, dass vielfach Leute immer Verkauf negativ dargestellt ist. Aber ich will dem Kunden etwas Gutes tun und ich will dem ein mögliches Problem vielleicht vorrangig lösen und wenn ich das ja anspreche und der Kunde kann ja immer entscheiden und wenn ich ihm eine Frage stelle oder etwas Positives als Möglichkeit, als Alternative gibt, kann er selber entscheiden, will ich das annehmen oder nicht. Und dort glaube ich, ist einfach da wieder manchmal so ein bisschen die Schwelle, wo viele eben Angst haben, zum da machen und weil es vielleicht eben auch falsch eingeführt worden sind für eine Vorgesetzte, wo dann eben vielleicht auf Umsatz pocht und anstatt eben auf Beziehung vom Kunden arbeiten tut.
Ich glaube, der Umsatz ist ja nur das Ergebnis von einer guten Arbeit und dem Kunden zufriedenzustellen und auch für den mal die Extrameile zu gehen. Ja. Virgil, wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, wir müssen aufpassen, sonst sprengen wir den Rahmen. Ich glaube, was auch noch wichtig wäre, wenn man dich jetzt hier so hört, mit welcher Freude und Energie du dabei bist, wie erwischt man dich? Wo findet man dich? Für was kann man dich buchen? Lass uns das doch auch noch wissen.
Ja, also mein Fokusthema ist auf der einen Seite eben spielen, verkaufen, wie man spielen kann, Kunden begeistern auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das Thema Motivation und Fischphilosophie. Wovon die Fischphilosophie habe ich auch so zum Thema Verkauf in dem Sinn übersetzt. Und meine Auftritte auf der einen Seite auf der Bühne beinhalten natürlich hier Themen, dass ich Vorträge machen tue und dann tue ich Mitarbeiter, Verkäufer begleiten eins zu eins zu Kunden, machen Verkaufsschulungen und setzen dann die einzelnen Punkte von Spielen verkaufen ein. Das heißt, wir schauen in die Organisation rein, wir schauen mal mit dem Kundenhut und dann tun wir so einzelne Punkte sukzessiv entwickeln, zusammen entwickeln, aufstellen und umsetzen.
Cool. Und wer sich jetzt fragt, der Virgil, kann der auf jeden Fall, wie man merkt, vor Energie sprühen und der kann auch für die Kunden, die aus Deutschland zuhören, der Virgil spricht auch ein sehr gutes Hochdeutsch, by the way. Wir haben uns nur für dieses Interview darauf geeinigt, dass er in der Mundart spricht, weil dann freue ich mich, dann fühle ich mich auch mal wieder zu Hause. Danke dafür, Virgil. Und wir werden deine Kontaktdaten auch verlinken. Man findet dich ja auch auf den sozialen Medien, auf LinkedIn, auf Instagram finde ich dich. Auf Facebook bist du sehr aktiv, gibt's immer wieder Videos. Das werden wir alles in die Shownotes verlinken. Virgil, dir sage ich vielen Dank, dass du hier warst.
Danke dir vielmals für die Möglichkeit. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir da drüber zu reden. Danke vielmals.
Und dir, der du jetzt hier zugehörst, der danke ich, dass du deine Zeit investiert hast, weil die Investition in sich selbst bringt ja nach wie vor die beste Rendite. In dem Sinne, wenn dir das hier gefallen hat, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, lass uns eine Rezension da. Schreib uns auch gerne mal, wenn du dir noch weitere Themen oder Interviews mit Menschen wünschst. Wir beide sind raus. In dem Sinne, bis ganz bald.
Danke, das werde ich sehr gern machen.